Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Buchautorin, Coach und ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tantra to Go. Die heutige Folge ist sehr schön. Sie liegt mir sehr am Herzen, denn mein Gesprächspartner Wolf Schneider, ich nenne ihn Sugata, weil ich kenne ihn schon so lange. Er ist der Begründer der Zeitschrift Connection, hat ein Seminarzentrum und ist einer der ganz Großen in der spirituellen Szene. Er kennt sich sehr gut aus im theoretischen und aber auch im praktischen Sinne mit Tantra. Und wir sprechen heute über eine besondere Strömung von Tantra, und zwar den Kashmiri-Tantra, so wird es genannt. Tantra, der ursprünglich vor vielen Jahren in Kaschmir gelebt wurde. Und insbesondere widmen wir uns in unserem Podcast heute einer besonderen Massageform, nämlich der Kashmiri-Tantra-Massage, die ganz besonders ist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Wolf Schneider und ich hoffe, ihr freut euch auch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, lieber Sugata, Wolf Schneider, wie du ja eigentlich heißt. Ich freue mich riesig, dass du heute mit mir das Interview machst, den Podcast, und dass wir heute über Tantra in Kaschmir reden. Herzlich willkommen.
Ja, ebenso freue mich, wieder mit dir im Gespräch zu sein über ein so schönes Thema. Ja.
Also ich bewundere es, weil du bist ja einer der ganz wenigen großen und sehr bekannten auch in der spirituellen Szene, der so viel Wissen hat, auch über Tantra. Und deshalb genieße ich es so, mit dir über dieses Thema reden zu können. Wir hatten ja schon mal einen Podcast über tibetischen Tantra. Jetzt haben wir uns das Thema vorgenommen, Tantra in Kaschmir. Was ist das Besondere im Kashmiri-Tantra?
Ja, erstmal muss ich differenzieren. Tantra in Kaschmir ist nicht das kaschmirische Tantra. Also Tantra, also Kaschmir ist ja ein Bundesland von Indien, was überwiegend von Moslems besucht wird. Und die wollen mit dem hinduistischen Tantra nichts zu tun haben. Also da gibt es eine gewisse Gefeindschaft zwischen den Religionen, zwischen Hinduismus und Islam, und speziell in Kaschmir, da wird auch manchmal mit heißen Waffen gekämpft. Tantra in Kaschmir, die sind strenge Moslems in Kaschmir. Der kaschmirische Shivaismus, um den es heute im Gespräch geht, ist eine hinduistische Praxis, die eine alte Tradition über 1000 Jahre hat und in denen es Fusionen zwischen Sufi-Traditionen und fortgeschrittenen Hindu-Traditionen im Tantra gegeben hat. Also es hat immer auch freundliche Begegnungen und Vereinigungen von Praktikern verschiedener Religionen gegeben, aber das heutige Indien ist prüde. Tantra ist also, wie Osho oder kaschmirischer Shivaismus es praktiziert haben, macht man nur im Geheimen. Ja. Und ganz besonders in Kaschmir würde ich sehr damit aufpassen, wenn da einer hingeht und denkt, wo ist jetzt das kaschmirische Tantra? Dann Vorsicht, Vorsicht, ja.
Ja, es ist auch gar nicht mehr so leicht zu bereisen. Ja, mein Ex-Mann damals so in der Hippie-Area, der konnte dann noch mit dem Magic Bus nach Indien fahren und hat mir erzählt, wie wunderschön eben das Land Kaschmir auch ist. Ja. Ich glaube, im Augenblick kann man es gar nicht mehr bereisen, oder?
Oder schwierig, schwierig.
Also, das sehen? Schwierig, ja.
Also, ich war nie dort, aber ich habe Bilder gesehen davon und dieses Bergland, also richtig, richtig schön, ja.
Ja, der hat mir erzählt von dem Hausboot, in dem er da gewohnt hat, für wenig Geld, und lebte da wie ein Fürst. Ja. Und es muss so schön sein, und Ja, leider können wir es im Augenblick nicht mehr bereisen. Aber wie du eben schon so richtig gesagt hast, der Kashmiri-Tantra ist ja eine tantrische Strömung, die es vor vielen, vielen Jahren, du hast gesagt, circa 1000 Jahren einmal gab. Da gab es ja verschiedene Strömungen. Wir haben ja schon über tibetisches Tantra gesprochen. Was in dieser Strömung von Kashmiri-Tantra ist so besonders? Oder was war die Ausdrucksform von dieser Form von Tantra?
Ja, ich würde sagen, das Non-Duale oder Monistische ist dort stärker als in anderen spirituellen Praktiken oder mindestens ebenso stark wie etwa im Advaita Vedanta oder im Zen. Und auch, dass der Weiblichkeit oder dem weiblichen Zugang viel Raum gegeben wird und dem Dialog. Sagen wir mal die drei Sachen. Also das teilweise mitten im Patriarchat, das Primat der Frauen. Frauen sind die Anführerinnen, das hat man im kaschmirischen Tantra. Und der Dialog, weil ich glaube, das berühmteste der Bücher, der Werke aus dem traditionellen kaschmirischen Tantra ist das Buch, Osho hat es das Buch der Geheimnisse genannt, die 112 Techniken. Das sind einfach 112 verschiedene Methoden, in tiefe Meditation, in ein göttliches Bewusstsein zu gelangen. Und die Grundform dieser Techniken, wie sie präsentiert werden, werden als Dialog zwischen Shiva und Shakti, also Bhairav ist so ein Name von Shiva und Devi, dargestellt. Sie fragt ihn und er gibt eine Antwort, aber es ist nicht so, dass sie die Schülerin und er der weise Lehrer ist, sondern die sind auf der gleichen Ebene. Es ist nur der Dialog ist da als Form der Präsentation. Wie kommt man in das tiefe göttliche Bewusstsein? Darum geht es in den 112 Techniken. Also Weiblichkeit, Primat der Weiblichkeit, Dialog als Präsentationsform und nicht, ja, wie im Alten Testament, Gott lehrt die Menschen. Oder auch Jesus ist ja auch ein Lehrer, aber hat nicht mit Maria Magdalena im Dialog seine Schüler unterrichtet. Ja, das wäre dann das Entsprechende bei Jesus. Ja.
Ja. Du hast von Non-Dualismus gesprochen. Es gibt ja viele Hörer, die können sich darunter jetzt gar nicht so viel vorstellen. Was ist das?
Dualismus ist, dass man die sagt, die Welt wird aus zwei Prinzipien regiert, die miteinander kämpfen oder konkurrieren. Das sind zum Beispiel Gott oder der Teufel, das Böse und das Gute, Licht und Schatten. Manichäismus ist so eine extreme Form von Dualismus. Also es gibt Gegenkräfte, die aufeinander wirken. Und also der Monismus, also oder Non-Dualismus, non-dual heißt nicht zwei. Alles ist eine Einheit. Zum Beispiel die Naturwissenschaften, die finden Gesetze, die überall gelten. Die Gravitation zum Beispiel. Und dann, das ist eine Einheit. Die Natur ist eine Einheit. Und der Monotheismus, also wie Islam oder Judentum oder Christentum, die sind, sagen, ein Gott, also die personalisieren das, die sagen, die ganze Wirklichkeit ist Gott, ja, und man kann die Wirklichkeit anreden, indem man zu Gott betet und so. Das ist auch ein Monismus. Und der Shivaismus ist, ja, also ist ein bisschen komplizierter in Indien, aber der Shivaismus ist auch ein Monismus, das sagt, letztlich ist alles in Shiva. Und Shiva hat eine Partnerin und die beiden sind aber eine Einheit.
Ja, Tantra heißt ja im Sanskrit, wenn man es übersetzt, miteinander verwoben sein. Das heißt, dass eine Verbindung besteht, dass, wie du schon sagst, alles ist eins, dass man die Trennung aufhebt und in dem Moment, wo man in sich selbst auch, so verstehe ich das, Trennungen aufhebt, mit sich selbst bei sich selbst angekommen ist, dass ich eben auch die Trennung zum Außen aufheben kann und dass dadurch so eine Art Glückseligkeit entstehen kann. Haben wir ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Und das heißt also, es ist ein Weg der Bewusstseinserweiterung und der Erleuchtung im weitesten Sinne, gell? Würdest du auch so sagen, oder?
Ja, so kann man das sagen. Trennung zwischen Innen und Außen ist aufgehoben, sogar zwischen Gut und Schlecht, zu dem zu Kritisierenden und dem zu Bejubelnden. Und das bewirkt ein Gefühl der Glückseligkeit. Man ist nicht mehr getrennt, man ist wie in Mutters Schoß, wie im Urozean vereint mit allem. Also die mystische Erfahrung der Ganzheit, die entsteht da. Da gibt es im Hinduismus, im klassischen Hinduismus, ein Wort dafür, Sat Chit Ananda. Das sind so, Satya ist für Wahrheit, Chit ist für Bewusstsein und Ananda ist Glückseligkeit. Die schreiben das als ein Wort. Das heißt, wenn man die Wahrheit erkennt und sich ihrer bewusst ist, dann entsteht Glückseligkeit. Ja? Als ich das Wort zum ersten Mal in der Bibliothek in Singapur gelesen hatte, bin ich wie auf Drogen auf die Straße getorkelt, hatte gedacht, boah, Wahrheit, Bewusstsein, Glückseligkeit in einem Wort, eine Einheit. Ich habe nur das Wort gelesen und kannte eben die Grundbegriffe aus dem Sanskrit. Ja, also das ist das Gefühl der Einheit. Ich bin eingebunden, ich bin nicht getrennt. Und Tantra als Liebespraxis ist natürlich auch die Vereinigung, die sexuelle Vereinigung, die emotionale Vereinigung, die geistige Vereinigung, das ist immer Vereinigung, Vereinigung. Ich bin nicht getrennt. Ja.
Unterscheidet man im kaschmirischen Tantra auch zwischen linkshändig und rechtshändig? Also ein Tantra, wo eben auch die körperliche Vereinigung und die Sexualität dabei ist, oder ist es mehr ein Weg der Visualisierung und der Meditation?
Also, ob die kaschmirischen Tantriker links- und rechtshändig auch verwenden, weiß ich nicht. Aber so in der Religionswissenschaft unterteilt man ja. Rechtshändig ist so der brave Weg, wo man gegen sexuelle Normen in der Gesellschaft nicht verstößt. Und linkshändig ist, wo man Tabus überschreitet und dann eben zum Teil im Geheimen praktizieren muss. Jetzt diese 112 Techniken im kaschmirischen Tantra, viele davon sind, würde ich mal auch sagen, kann man der Nachbarin auch erklären, ja, dass man eben ich nenne mal eine davon, viele Meditationstechniken haben ja mit dem Atembewusstsein zu tun, und weil einfach bewusst des Ausatmens und des Einatmens. Und die wechseln voneinander. Immer wenn ich ausgeatmet habe, muss ich wieder einatmen und umgekehrt. Und eine dieser 112 Techniken sagt, sei dieses Momentes der Umkehr gewahr. Wenn du ausgeatmet hast, dann steht der Atem für einen kurzen Moment still und vergehe in dieser Stille. Einfach sei dort. Da ist nichts, da ist keine Bewegung. Und dann kommt wieder der Einatmen. Und umgekehrt. Und das kann man natürlich auch das kann man jedem erzählen. Die denken dann, huch, wie soll ich da göttliches Bewusstsein erreichen bei diesem kleinen Punkt? Aber es verstößt auch nicht gegen eine gesellschaftliche Regel. Also es könnte man rechtshändiger Tantra oder eine brave Praktik, die nicht anstößig ist, nennen. Und es gibt auch sexuelle Praktiken im kaschmirischen Tantra, ja.
Weißt du da was Konkreteres, wie das damals praktiziert wurde? Gibt es da Schriften?
Nein, ich weiß nicht. Ich habe ein Buch von Daniel Odier gelesen, der seine Wurzeln im kaschmirischen Shivaismus sieht, ein Franzose. Also er lebt noch, es war ganz schön alt, glaube ich schon. Daniel Odier, sehr, sehr guter Lehrer von Tandava und kaschmirischem Tantra. Und der erzählt in einem Buch romanhaft von einer Begegnung mit einer Lehrerin in Kaschmir, die er gehabt habe. Mein Eindruck ist, es ist gute Literatur, und ob es wahr ist, weiß ich nicht. Ich habe aber gehört, er würde behaupten, dass es eine wahre Geschichte ist. Ja.
Ich erinnere mich an das Buch, das war ja irgendwann der absolute Bestseller für alle, die sich für Tantra interessiert haben. Und da gab es so eine Stelle, wo eben auch, wo er sich mit seiner Angst konfrontiert sah, mit seiner Lehrerin. Und ich glaube, sie hat ihm befohlen, in den Abgrund zu springen oder irgend sowas. Erinnerst du dich?
Ja, da war so eine Geschichte. Genaue Erinnerung habe ich nicht, aber der war in unseren Szenen, war das ein sehr beliebtes Buch, ja.
Was ich mit dem Kashmiri Tantra sehr verbinde, Und das, so wird es heutzutage eben auch in erster Linie, glaube ich, gelehrt in der Tantra-Szene, ist die Kashmiri-Massage, die ganz besonders ist. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat, aber es ist eine ganz besondere Form der Massage. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, es könnte sein, dass auch dass diese Massage auf Daniel Audier zurückgeht. Ich kenne ein paar Leute, die sich als direkte Schüler von Daniel Audier empfinden. Einer ist der Karl Heinz, ich glaube mit da, mit Nachnamen. Irgendwo im Rheinland sitzt der, ne, und der unterrichtet auf phänomenal tolle Weise. Ich kann vielleicht nachher noch einen Link dazu geben für die, die das interessiert. Und dann gibt es noch ein Tantra-Institut, wo ich die Lehrer auch kennengelernt habe, ein paar, die auch Tandava und kaschmirische Tantra-Massage unterrichten. Tandava ist eine Form, in der man sich sehr intuitiv bewegt, indem man dem Körper das Primat gibt, also den Körper führen lässt und nicht vom Kopf aus sagt, jetzt bewege ich meinen linken Arm mal dorthin und den rechten dann dorthin, sondern man ergibt sich den Impulsen des Körpers. Es führt in eine tiefe Vereinigung mit dem eigenen Körper, ein Wohlsein, eine tiefe Präsenz, und das ist eine sehr gute Voraussetzung, eigentlich eine Bedingung, für die kaschmirische Massage, die man mit einem Partner macht. Also Partner, Partnerin macht man zu zweit.
Genau.
Ja. Und sie beginnt in der Yabyum-Position. Yabyum ist ein ethischer Begriff.
Genau, sagst du, was die Yabyum-Position ist? Das, weil viele kennen
den. Ja, erstmal, das heißt einfach Vater, Mutter auf Tibetisch, ja. Und man sitzt so da, nehmen wir mal an, der Mann ist ein Tick größer oder schwerer, und dann setzt die Frau sich in seinen Schoß. Das ist typisch. Man kann es auch andersrum machen, je nach Körpergröße, aber das ist das Typische. Und in den alten Figuren, den überlieferten Skulpturen, sitzt die kleinere Shakti auf Shivas Schoß. Da kann man, wenn die in dem Schoß sieht, sieht man von außen natürlich nicht, ob die in sexueller Vereinigung sind. Es kann so sein, es muss nicht sein. Man kann diese Position mit oder ohne Erektion praktizieren. Ja. Aber man sitzt aufeinander und einander zugewandt mit Gesicht und Oberkörper und kann sich dabei umarmen. Das ist schon mal eine sehr intime Position.
Ja.
Chakren einander gegenüber sind. Und eben das unterste oder die untersten beiden Chakren können in Vereinigung, auch in körperlicher Vereinigung sein. Und Bauch muss sich nicht berühren, kann sich berühren, Brust ebenso. Und man kann sich in die Augen schauen dabei und miteinander sprechen. Also auch gut geeignet für Dialog während dieser Praxis.
Mhm. Und ich, ja.
Ja, ja, und dann geht's weiter. Ich meine, dann gibt es viele schöne Massagebewegungen, die von dieser Grundposition ausgehen. Also man kann den Partner, die Partnerin halten und bewegen. Und man kann, eine schöne Bewegung ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Partnerin da sitze, sie sitzt auf meinem Schoß in Yabyum, sie lehnt sich zurück, ich halte ihren Rücken, sie dehnt den Rücken und ich lege sie hin oder sie legt sich hin und ich kann die Arme strecken, ich kann die Arme massieren, ich kann den Oberkörper massieren, ihren Kopf massieren, ihren Nacken. Und ich halte sie in meinem Schoß und ich kann auch verschiedene Oberkörperbewegungen machen. Und ich kann ihre Beine bis zu den Füßen hin anfassen. Also ich kann aus dieser Position her mit meinen Händen ihren ganzen Körper erreichen. Und dann gibt es also eine Möglichkeit einer Drehbewegung, die ein bisschen Übung braucht. Aber letztlich kann ich sie so rumdrehen. Sie kann in der hingebenden Haltung, also Hingabe ist da wunderschön. Man lässt sich berühren und genießt. Und dann kann ich sie drehen auf den Bauch, ja, während sie immer noch in einer Yabyum-ähnlichen Position ist. Und so kann ich dann ihren Rücken noch besser erreichen, ja. Und alle Körperteile. Also man ist sehr innig miteinander körperlich verbunden und kann einander doch massieren. Also oder auch zwischendurch still sein. Ist ganz wichtig, dass man nicht einfach nur immer weiter massiert, sondern die Stille zulässt, also innehält, einfach, es gibt so viele Glücksmomente dabei, wo man sagt, und jetzt, und man möchte verweilen und man will nicht, dass jetzt noch eine Bewegung kommt und dann kommt doch noch eine Bewegung und also es ist, man vergisst die Zeit dabei und man kann da 2 Stunden miteinander sein, wenn der Körper eben gelenkig genug ist dafür, man vergisst die Zeit und ist in einem sehr, sehr großen Glücksgefühl.
Ah, das hast du sehr schön beschrieben. Und das Interessante ist, ich war vor kurzem bei einem Retreat und da haben wir genau diese Kashmiri-Massage gelernt. Es waren Leute, die sich gar nicht kannten. Und es war schon sehr, sehr intim, wie du schon sagst. Am Anfang, die Frau sitzt auf dem Schoß des Mannes, schlingt ihre Beine um den Mann. Man muss auch eine gewisse Gelenkigkeit mitbringen. Dann wird die Frau sanft auf den Rücken gelegt. Und das ist eine andere Form der Massage, als wenn der andere unbeteiligt, also daneben sitzt, als wenn man einfach so eine körperliche Verbindung hat. Ja? Und ab irgendeinem Punkt dreht man die Frau sich dann auf den Bauch und hat trotzdem noch die Beine um den Mann geschlungen. Also das, wie gesagt, da muss man schon, man darf keine Rückenprobleme haben dabei. Und es ist schon auch sehr intim. Ich hatte es mit einem Mann gemacht, der zum Glück sehr sportlich war und wird natürlich nackt gemacht, die Massage mit Öl. Und als er sich dann, es wird ja dann auch umgedreht, dann dreht sich der Mann auf den Rücken oder dreht sich dann auf den Bauch und dann hast du also wirklich den Unterleib des Mannes vor dir. Also es war schon sehr, sehr intim, wenn man sich eigentlich nicht gut kennt.
Ja, es ist schon für Fremde miteinander braucht sehr viel Vertrauen, sehr viel Liebe, sehr viel Bereitschaft, sich dem Neuen und noch Unbekannten zu überlassen. Und ja, Gelenkigkeit ist gut. Ich meine, Körperkraft in Armen und Oberkörper ist auch hilfreich für den Mann.
Ja, aber war mir so in Erinnerung, weil es wirklich eine ganz besondere Form der Massage ist, weil normalerweise ist man ja auf einer Massageliege oder der Aktivere sitzt daneben, was auch wunderbar ist und ein bisschen neutraler ist. Es ist dann eine neutralere Form von Massage. Aber bei der Kashmiri-Massage ist es eben sehr, sehr intim. Ist natürlich auch schön anzuschauen, weil du natürlich auch sehr intim den Körper des anderen und auch die Körperöffnungen des anderen betrachten kannst. Und für ein Liebespaar ist das eine wunderschöne Form der Massage, die es zu lernen gilt. Ja,
genau, schon gesagt. Ja.
Ja, und ich bin kein Profi in der Kashmiri-Massage. Wie gesagt, ich habe sie selber erst kennengelernt. Aber ich glaube, es gibt ab einem gewissen Punkt, und da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass eben auch nicht nur immer einer aktiv ist und der andere passiv, sondern dass beide aktiver werden. Kennst du dich da aus?
Ja, kenne ich mich nur wenig aus. Man beginnt erstmal mit Yin und Yang, aktiv und passiv. Und der Mann ist zunächst mal der Aktive, aber es gibt dann Formen der Verschmelzung, die es übrigens auch bei den Wassertherapien gibt, die ja auch mit Yin Yang aktiv-passiv beginnen. Mhm. Und dann ist es so wie 2 Delfine, die miteinander spielen, ja. Also, und wenn man viel Öl verwendet, dann ist es alles sehr glitschig. Nochmal vereinigender, dass eben diese aktiv-passiv-Rollentrennung tendenziell aufgehoben wird oder aufgehoben werden kann. Ja.
Ja, also es ist wirklich eine ganz besondere Massage, wo man natürlich jetzt sagt, da muss man lernen, da muss man einen Kurs machen, was sicherlich sinnvoll ist. Aber wie könnte jetzt ein ganz normales Liebespaar, das sich jetzt inspiriert fühlt durch unseren Podcast, wie könnten die beginnen?
Also man kann ein bisschen was dazu lesen oder diesen Podcast zum Beispiel hören und sich dann reinfühlen. Das Körpergefühl ist ja immer das Entscheidende. Jetzt nicht so mit einem Blick aufs Lehrbuch und mit dem anderen auf den Partner und dann immer hin und her, dann ist man nicht richtig bei der Sache. Also wichtig ist einfach die Liebesenergie, also die einander Zugewandtheit. Und dann die Ausrichtung aufs Körpergefühl, sowohl das eigene, dass man sich nicht überanstrengt, um dem Partner zu gefallen, gilt für jeden Masseur, ja, dass man sich nicht den Rücken verbiegt, wenn man in einem anderen eben irgendwie an Körperteil noch besser hinkommen will. Also der Genuss auf beiden Seiten. Und wenn man dann, wie eben Tantra ist, eben eine solche Vorbereitung, so ins eigene Körper, in die eigene Körperweisheit einzusinken und davon auszugehen. Und dann hört irgendwann das Nachdenken auch auf. Dann ist man da drin und macht einfach intuitiv das Richtige. Und dann sieht man, die Anleitungen sind dann einfach nur Impulse, die dem eigenen Körperbewusstsein einen kleinen Schubs geben in eine bestimmte Richtung, aber man folgt nicht mehr der Anleitung, sondern dem eigenen Körperbewusstsein. Und da kann man trotzdem nochmal bei einem wirklichen Profi, wie beim Karl-Heinz, eine Session nehmen oder man kann einen Kurs machen oder so weiter. Man kann sich natürlich weiterbilden. Nichts gegen Weiterbildung. Aber zu sehr zu haften an der Anleitung, es dient nicht der Liebesenergie.
Ja, das finde ich, hast du sehr schön gesagt, weil das ist ja was ganz Wichtiges im Tantra. Tantra lernt man nicht durch Bücher, sondern durch Praxis, also selber ausprobieren. Und ich glaube, so wie wir jetzt reden, einfach nur diese Haltung ist schon mal ganz toll. Einfach, man sitzt auf dem Kissen im Schneidersitz, so gut er kann, oder halt auch auf dem Stuhl, wenn man einfach nur diese Haltung üben möchte. Und die Frau sitzt auf ihm und die beiden unteren Energiezentren, also die mit der Sexualität zu tun haben, erstes und zweites Chakra, verbinden sich. Die Frau sitzt auf dem Mann, schlingt ihre Beine um ihn und man umarmt sich. Und ich glaube, einfach nur mal sitzen in dieser Haltung und die Wärme des anderen zu spüren, die Energie des anderen zu spüren und einfach mal abzuwarten, was passiert als nächstes. Ich glaube, damit könnte jedes Liebespaar schon ganz viel gewinnen für die eigene Beziehung. Oder was meinst du?
Volle Zustimmung. Auch sie umschlingt mit ihren Armen seinen Unterleib, so hast du es vorhin genannt. Auch das, dieses ist ja eine Umarmung. Wir umarmen mit den Armen, wir umbeinen aber auch einander. Es war eine Umschlingung, ja. Und es ist sehr intim, ja. Und wenn man keine Scheu hat vor Intimität, auch vor sexueller Vereinigung, wie bei einem Paar, und dann keine Scheu davor hat, dass es mal still wird. Und auch für den Mann, dass er keine Angst hat, die Erektionen, die kommen, die gehen und beides ist okay. Man kann das machen mit ohne und ohne Erektion. Und die Innigkeit des Zusammenseins ist dabei das Entscheidende. Und auch, wie du sagst, man sitzt einander einfach gegenüber, schaut sich in die Augen, beobachtet den Atem und ist einfach still. Und da fällt mir noch was zum Thema Atem ein. Es gibt eine Praxis von den 112 Techniken aus dem Vigyan Bhairav Tantra, die ich besonders gerne mag. Manche sind scheu, weil sie denken, huch, das ist aber sehr intim. Aber sie ist im Grunde eine Atemtechnik, also eine Art von Pranayama, wie man es im Yoga nennt. Und einer von beiden atmet aus und während der dein Partner ausatmet, atmest du ein. Das heißt, du nimmst einen großen Teil der ausgeatmeten Luft deines Partners in deine Lunge rein, ohne dass die Münder sich berühren. Also es ist ein Nicht-Berührungskuss, kann man sagen, so ähnlich. Und eine Atempraxis, die sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Also in der Liebeserregung ist ja oft dann auch so, dass man jetzt losmachen will. Oder irgendwie auf den Orgasmus zusteuert oder es wird schnell und die Achtsamkeit geht dabei verloren. Durch diese Anforderung, den Atem deines Partners ganz genau wahrnehmen zu können, damit du wirklich die Luft deines Partners in dich aufnimmst, brauchst du ganz hohes Gewahrsein. Und dann ist die Nähe da und dann ist das Bewusstsein da. Aus dem Innersten des Körpers deines Partners nimmst du Luft auf. Die kommt aus der Lunge deines Partners und die nimmst du in dich rein. Also der Atem ist ja der Königsweg ins Innere, der Königsweg der Meditation ist genannt worden. Und jetzt hat man das als Liebesübung, Partnerschaftsübung, Tantraübung, den Atem des anderen in sich aufzunehmen. Also das Kommen, das verbindet Selbstgewahrsein mit einer Liebespraxis. Ja? Und man kann das im Yab-Yum ausüben. Man kann sich dabei in die Augen schauen, ja, und den Atem des Schaffens aufnehmen. Das ist so wunderschön.
Ja. Ja, genau. Und einfach diese Entdeckung der Langsamkeit, das finde ich so schön, was du gesagt hast. Weil ich beobachte oft, wenn Menschen sich gegenseitig berühren, dass sie in Aktivität und Schnelligkeit verfallen, weil sie meinen, es muss jetzt immer irgendwas passieren. Aber wie du es schön gesagt hast, eben das Innehalten, ja. Und du hast es so wunderbar mit dem Atem am Anfang beschrieben. Es ist eine so einfache, natürliche, selbstverständliche Übung, den eigenen Atem zu beobachten. Ja. Das Einatmen und dann kommt sowieso eine natürliche kleine Pause und dann das Ausatmen und nichts weiter. Und damit schult man die eigene Präsenz.
Ja, genau. Ganz einfach.
Ja. Und ich spüre immer, wenn du redest, dass da so viel Wissen dabei ist. Und es ist ja nicht so einfach, das zu versuchen, über die Sprache zu inspirieren und weiterzugeben. Aber ich finde, dass du das wunderbar machst. Und ich bekomme dann so wirklich so ein schönes Bild. Und allein dir zuzuhören, das spüre ich schon, wie dieser Atem beruhigend wird und wie er uns präsenter macht. Und darum geht es letztendlich in Tantra, immer bewusster zu werden, uns selbst besser zu spüren und letztendlich unsere Verbindung zu uns selbst, zu dem anderen und im weitesten Sinne zum ganzen Leben zu spüren.
Ja. Gut, schön gesagt. Und mir fällt dann noch irgendwie ein Witz ein, der eigentlich, manche Witze enthalten ja ganz viel Weisheit aus dem Buddhismus. Und da wird einer hat ein ganz kompliziertes Problem, ob es jetzt aus der Partnerschaft oder aus der Politik und so, da gibt es ja unendlich komplexe Probleme. Und dann wird so ein weiser Mensch gefragt und sagt, also, was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Und dann sagt er, einatmen, ausatmen.
Wunderbar. So einfach ist es, ja, ganz genau. Also, ja, ich glaube, wenn wir lernen können, mehr die Einfachheit lernen zu können, dann vertieft sich unser Leben, weil oft rennen wir, sind so geschäftig, wir rennen der Wahrheit eigentlich davon und dem, wer wir wirklich sind.
Und wir sind schneller. Die Wahrheit erreicht uns nicht, weil wir so schnell sind.
So ist es, ja. Wir laufen dem davon, ja. Durch Geschäftigkeit, durch Überaktivität. Ah, Sugata, ich danke dir. Sind wir schon am Ende unseres Podcasts und ich finde das so schön, mit dir zu reden. Und ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Hast du denn irgendein Seminar demnächst? Das letzte Mal hast du ja ein Schweigeretreat in der Sauna promoten können. Du hast ja ständig irgendwelche Seminare. Hast du irgendetwas?
Ja, ich habe schon ein ganz schön volles Programm. Man kann einfach auf connection.de gehen und unter Events nachgucken. Ja. Wir sind auch hier in Grevenaltrup, das ist ein paar Kilometer nördlich von Münster, am Aufbau von einem kleinen Retreat-Center. Und da haben wir auch eine Sauna. Ich werde aus demnächst jetzt hier in 3 Tage Schweigen mit Sauna anbieten. Auch ganz schönes Retreat, wie ich es im Yoga Vidya schon mal eingeübt habe. Dann wollte ich eigentlich zum Valentinstag, der ja jetzt sehr bald ist, glaube ich, übermorgen.
Am Samstag, ja.
Ja, und ein Liebesseminar machen zum Thema, was ist eigentlich Liebe? Also mehr das geistige, emotionale mit ein bisschen Berührung, aber vor allem, was machen wir eigentlich, wenn wir jemanden oder etwas in unser Herz aufnehmen? Was passiert da? Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns dessen gewahr sind, wenn wir uns verlieben oder jemanden in unser Herz aufnehmen oder daraus verstoßen, es gibt ja auch die Gegenbewegung, jemand hat mir was angetan und dann schmeiße ich den raus. Ja.
Ja.
Diese Bewegung, wie einatmen, ausatmen, sind wir als souveräne Wesen ja fähig zu beiden Bewegungen, zu beiden Richtungen.
Ja.
Und das
beides ist ja auch wichtig. Ja?
Beides ist wichtig. Ja, wir müssen auch das von uns fernhalten können und den Mut dazu haben, was uns nicht gut tut. Ja,
ja, ganz wichtig.
Ja, also das bin ich gerade am Plan. Ich weiß jetzt nicht auswendig, welches Datum, aber in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich um ein Wochenende rum ein Liebesseminar bei uns geben. Das ist jetzt nicht, man muss nicht nackt sein dazu, es ist kein Tantra-Seminar im engeren Sinne, aber es beschäftigt sich damit, was wir mit Liebe einfach meinen, und zwar nicht nur partnerschaftliche Liebe, auch elterliche Liebe, die Liebe zur Natur, zu Gott, zum Ganzen, vor allem auch zu sich selbst.
Ja, wunderbar, lieber Sugata. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch und hoffe, wir konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen inspirieren zu noch mehr Präsenz, noch mehr Liebe und einfach was Neues ausprobieren.
Ja. Danke dir auch für deine guten Fragen und deine so sympathische Stimme.
Lieber Sugata, bis bald. Ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.